Mob. Alles Gute zum 30. MCMX CV. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur mittlerweile 80. Folge von Metal Markus Metal Podcast. Es ist mal wieder soweit. Ein Album feiert einen runden Geburtstag, und zwar den 30. Und das ist doch ein perfekter Anlass, um über dieses Album mal ein bisschen Fach zu simpeln. Wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob das heute wirklich in Fachsimpelei ausartet. 80. Folge ist ja auch so ein bisschen was Besonderes, und darum habe ich mir gedacht, hey, mach doch mal wieder ein Crossover mit einem anderen Podcast. Das Problem war, dass ich irgendwie kaum Leute kenne, die für diese Art von Musik irgendwie empfänglich wären aus dem Dunstkreis der Leute, mit denen ich sonst ab und zu mal was mache. Aber ich habe noch meinen Allzweck-Joker gehabt, und das ist Kevin von der Musik-Laber-Allianz. Hallo Kevin.
Ja, moin Markus, grüß dich.
Wie ist die Lage?
Ja, ich könnte jetzt natürlich irgendeinen Boomer-Spruch raushauen, wie, keine Ahnung, ernst, aber nicht hoffnungslos oder so. Aber das spare ich mir, sondern sage einfach hundertprozentig, alles tutti. Wir gehen ja so langsam Richtung, ganz vorsichtig Richtung Frühling. Es wird ja wieder schöner draußen, die Tage werden länger. Also, es wird.
Das klingt doch schon mal sehr, sehr, sehr gut. Und wir haben etwas vor. Wir möchten über ein Album sprechen, dessen Albumtitel eigentlich 1995 lautet, aber auf dem Cover selbst steht es ein bisschen anders. Da steht MCMXCV. Ja, es ist natürlich von der großartigen Band Subway to Sally. Es ist jetzt ja nicht das erste Mal, dass ich mit jemandem über ein Album spreche, das Geburtstag feiert, aber normalerweise war das immer so, dass die Leute dann auch totale Fans der Band oder auch des besagten Albums sind und gesagt haben, ich möchte da unbedingt mit drüber sprechen. Heute ist das so ein bisschen anders, dazu kommen wir gleich erstmal. Vorab, wie üblich, gibt es eine Frage hier zum Einstieg, die überhaupt nichts mit Metal oder Musik zu tun hat. Und nein, ich frage dich jetzt nicht nach deinem Schnitzelbrötchen von heute Mittag, das war nur ein Scherz. Ich frage dich, Kevin, was ist der letzte Film, den du dir angeschaut hast?
Wow, okay, das ist eine schwierige Frage, tatsächlich. Der eine oder andere wird sich wahrscheinlich jetzt wundern, wieso ist das eine schwierige Frage. Tatsächlich bin ich in letzter Zeit sehr, sehr großer Stream-Gucker, also Twitch und Co. schaue ich sehr, sehr viel. Den letzten Film, den ich gesehen habe, boah, Teufel nochmal, da muss ich jetzt echt hart im Gedächtnis kramen. Da hast mich jetzt auf den falschen Fuß erwischt. Okay. Es ist echt was her, also jetzt ohne Scheiß, ohne Quatsch. Das müsste tatsächlich so die x-te Wiederholungs-Session gewesen sein von Bad Boys 2 tatsächlich. Weil es so einer meiner Favorites ist, weil einfach, weiß ich, dumme Sprüche, viel Auto fahren, schießen und Action ohne Ende.
Also genau die Art von Film, die ich nicht mag.
Ja, leichte Kost ist das dann oftmals so, weil es ist, ich glaube, wenn ich einen Film gucke, ich bin nicht so der aufmerksamste Zuschauer tatsächlich. Da bin ich manchmal froh, wenn ich mich auch ein bisschen berieseln lassen kann, ehrlich gesagt.
Ach so, ja, okay. Ja, verstehe ich schon. Also, so. Wenn man viel mit dem Kopf beschäftigt ist, auf der Arbeit kenne ich auch, dann braucht man abends mal leichte Berieselung,
genau,
wo man nicht drüber nachdenken muss.
Genau, da ist dann so Comfort-Binging ist ja ein Thema, dass man sich Serien oder Filme anschaut, die man eigentlich schon auswendig kennt, aber irgendwie trotzdem sich noch mindestens milde leicht unterhalten fühlt.
Ja, kenne ich vollkommen. Okay, dann lass uns von dem Thema mal wegkommen, worauf du jetzt ja nicht vorbereitet warst, zu dem Thema, auf das du dich vorbereitet hast. Und zwar, ja, 1995 von Subway to Sally. Und ich habe vorhin schon gesagt, diesmal ist das ein bisschen anders. Denn wenn ich mit Christian oder mit André und Christian über Alben gesprochen habe, waren wir alle Riesenfans dieser Alben. Ich kann mich noch erinnern, wie André so unglaublich gerne über ein Grave Digger Album gesprochen hätte, wir es aber nicht geschafft haben. Und ich da meinte, nee, aber im nächsten Jahr können wir über Excalibur sprechen. Und er nur meinte, oh nein, bitte nicht. Also von da. Er mochte es wohl nicht so gerne.
Wobei bei Grave Digger muss man fairerweise sagen, da kannst du mittlerweile, glaube ich, demnächst fast jedes Jahr oder alle 2 Jahre Jubiläumsfolgen machen, weil die Jungs ja so unglaublich umtriebig sind. Ich weiß nicht, wie viele Studioalben haben die? 20, 24 oder so? Richtig krank.
20 müssten es bestimmt sein. Ich habe nicht nachgezählt, aber in die Richtung muss das auf jeden Fall schon gehen. Ja. Aber 1995 war, wenn ich mich nicht völlig irre, für dich ein Album, als ich dich fragte, wollen wir zum 30. Geburtstag des Albums darüber sprechen, du so reagiert hast, Ja, okay, lass mal machen. Wo kam diese Reaktion her?
Ganz einfach. Also ich sag mal vorsichtig, so wie du es gerade sagtest, ich meine, die Branche, die aus der Musikrichtung, aus der Stilrichtung, aus der auch Subway to Sally kommen, die liegt mir ja. Also gerade so dieses Mittelalter-Zeugs von, ich sag mal, vom Klassischen bis hin zu, ich sag mal mittlerweile, ich nenne es jetzt mal so Modern Medieval, also sprich so, was halt Saltatio Mortis in Extremo und so weiter machen. Das liegt mir ja schon. Subway to Sally ist auch mir definitiv natürlich als Band auch nicht unbekannt, war aber nie hundertprozentig der Fokus, der Hörfokus, wie es eben jetzt bei Inex oder Samo oder halt eben auch bei vielen wirklich lokaleren, kleineren Spielleuten, Spielmannskombos dann auch irgendwo war. Und von daher war das für mich tatsächlich, auch wenn das Album 30 Jahre alt ist, am Ende des Tages quasi wie so eine, ja, wie so ein, wie wenn ich ein Album, was gerade rausgekommen ist, irgendwie mir anhöre. Spannende Herangehensweise, würde ich mal so behaupten, glaube ich.
Okay, da kann ich dir jetzt ja nicht, wie ich es immer machen würde, die Frage stellen, wie du dieses Album das erste Mal gehört hast, weil die Frage hast du ja beantwortet, also wahrscheinlich vor wenigen Tagen. Richtig. Dann so ungefähr. Aber weißt du noch, wie du dann mit der Band im Allgemeinen, also mit Subway to Sally, zum ersten Mal in Berührung gekommen bist und was so deine ersten Gedanken dazu waren?
Subway to Sally ist eine Band, die, wie gesagt, jetzt außerhalb des regelmäßigen Hörens, die sind immer mal wieder aufgetaucht, sei es wirklich in irgendwelchen zusammengewürfelten Playlists tatsächlich. Also wir reden jetzt auch nicht von 1990 oder in der Zeitlage. Also da ich bin Baujahr 89, ergo war ich da genau 6 Jahre alt, als das Album rauskam. Natürlich immer mal ganz sporadisch. Dann hat man es auch mal auf diversen Lineups auf Festivals gesehen. Wenn ich mich nicht alles täuscht, haben die sogar auf dem Wacken gespielt 2017. Auf dem ich auch war, aber die haben zu so einer unchristlichen Zeit gespielt, auf dem Samstagabend, das war quasi so mit der Zuschließer, wo ich dann leider auch sagen musste, da waren die Körner halt irgendwie aufgebraucht, da war dann halt Mut zur Lücke leider Gottes dann angesagt. Aber das war das Nächste, was ich an das ich irgendwie bei einem Subway to Sally-Konzert möglicherweise rangekommen bin bis dato. Ja, und so halt immer so mal so vereinzelte Sachen, also so Klassiker wie die Eisblumen sind mir ganz geläufig, weil es da mal vor Anno Tuck noch mal ein Cover von gab, von einem anderen Interpreten, keine Ahnung.
Ja, von Eisblume.
Genau, dann war das doch, hab ich es doch richtig im Kopf gehabt. Okay, weil da komme ich nämlich, ich war verwirrt, aber ja, dann war das tatsächlich, stimmt. So, also man hat immer so mal so ganz leichte, kurze Kontaktpunkte gehabt, aber es war irgendwie nie so, dass man da jetzt sich voll reingeschafft hat, weil irgendwie hat es mich da nie so gehuckt, nie so richtig hundertprozentig gekriegt.
Okay. Möchtest du mal wissen, wie ich diese Band kennengelernt habe?
Ja, auf jeden Fall, natürlich.
Also, da ich ja ein paar Semester älter bin, jetzt hasst Sunny mich wieder dafür, weil ich wieder mal über Alter spreche, also mit Baujahr 81.
Liebe Grüße an Sunny, die tatsächlich auch in unserem Kosmos mittlerweile ein bisschen unterwegs ist, an der Stelle.
Ja, auch hier wieder Grüße an Sunny natürlich.
Grüße gehen raus.
Absolut. Also ich habe 1995 nicht im Veröffentlichungsjahr gehört, das weiß ich noch, weil da kannte ich Subway to Sally in der Tat nicht, obwohl die Möglichkeit theoretisch bestanden hätte. Mhm. Mein erster Kontakt zu Subway to Sally ist über das Album danach entstanden, also Foppt den Dämon von 1996. Mhm. Und zwar, ich hatte mir irgendwann Anfang 1996 mein allererstes Rockhard-Magazin gekauft, das weiß ich noch, weil ein Konzertbericht von den Guardian Christmas Parties da drin war. Und irgendwie hat mein guter Kumpel Bernie dieses Rockhard-Magazin bei mir halt gefunden und hat dann begonnen, es mehr oder minder regelmäßig zu kaufen. Und damals, mein Gott, wie sich das anhört, ne? Opa erzählt vom Krieg damals. Damals fing es gerade an, dass bei Musikzeitschriften Beilagen-CDs dazu kamen.
Stimmt.
Und auf einer der allerersten Rockhard-Beilagen-CDs waren auch Subway to Sally damals drauf. Es war, glaube ich, nicht die erste, es könnte die zweite, dritte oder vierte gewesen sein. Irgendwo so in diesem Bereich. Und dort müsste der Titel Sag dem Teufel drauf gewesen sein. Und daher kannte Bernie diesen Song und hat sich dann, weil er es so super fand, das Album Foppt den Dämon gekauft. Mhm. Und ich habe es dann irgendwann bei ihm rumliegen sehen und habe mir diese CD ausgeliehen. Und ich übertreibe jetzt nicht, ich habe es zu Hause in den CD-Player geschoben und war wirklich schockiert im ersten Moment. Also, was habe ich damals gehört? Klar, Blind Guardian habe ich eben schon gesagt, dann sowas wie Manowar, Metallica, ne? Also die Sachen, die man irgendwie so hören kann, wenn man irgendwie anfängt, sich für Metal zu interessieren und einfach mal, wie es früher noch ging, in den Laden gelaufen ist und da halt geguckt, was steht denn da rum, was man irgendwie von Plakaten oder so kennt. Und wenn du halt solche Sachen und derartige Produktionen gewöhnt bist und dann, ja, knallt dir zum ersten Mal so eine Independent-Produktion um die Ohren und dann auch noch Subway to Sally, also Independent in den 90ern, das ist ja, da kriegst du heutzutage ja einen besseren Demo-Sound hin, das muss man ja wirklich sagen, aber damals war das ganz einfach so, das ist ja schon auch irgendwie cool gewesen und ich weiß noch, gerade die Stimme von Erik Fisch, ich habe gedacht, Alter, was ist das denn? Also wenn man sonst Manowar, ne, also Eric Adams kennt oder auch Halloween und Michael Kiske oder sowas hört und dann diese Stimme hört, ist das ja schon so, wie hat mal ein Arbeitskollege von mir gesagt, ah, lass das mal lieber nicht machen, ne? Also so ungefähr. Aber dennoch, irgendwie war da was, wo ich dachte, okay, das ist zwar anders und irgendwie eigenartig, aber trotzdem schon cool. Und dann bin ich doch so ein bisschen darauf hängen geblieben und jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob dann erst noch das Nachfolgealbum Bannkreis erschienen ist, weil das habe ich mir auf jeden Fall gekauft, aber irgendwann kurz danach habe ich mir tatsächlich 1995 gekauft und es ist mir ins Auge gesprungen, weil diese CD ein sehr ungewöhnliches Cover hat, denn es hat nicht nur den ikonischen Stierschädel vorne drauf, der zu Subway to Sally fest dazugehört, sondern es hat auch so eine silberne Prägung. Das gibt es zum Beispiel auch bei Halloween, bei Master of the Rings. Also dass, ne, nicht einfach nur Druck, sondern dass eine Prägung auf dem Cover ist. Das war irgendwie ein Eyecatcher. Und daher kenne ich dieses Album dann wirklich. Und ich habe es wirklich sehr viel gehört. Und ich kann auch ruhigen Gewissens sagen, dass ich es mit Sicherheit öfter gehört habe, als zum Beispiel Bannkreis, was ja der Nachfolger von Fop den Dämon gewesen ist. Ja, das ist so mein Weg zu Subway to Sally. Seitdem habe ich die Band eigentlich auch immer sehr regelmäßig verfolgt. Sie haben mich nach dem Album Bastard, würde ich mal sagen, temporär so ein bisschen verloren. Okay. Das weiß ich noch. Also wenn du mich jetzt nach den Alben dazwischen fragst, könnte ich dir sicherlich einzelne Songs nennen, aber während ich bei den ersten Alben, bis auf wirklich das Debütalbum, das kenne ich überhaupt nicht, relativ trittsicher bin mit den Songs, die drauf sind, verschwimmt das ab. Ich glaube, Kreuzfeuer ist der Nachfolger von Bastard. Spätestens ab da verschwimmt das bei mir ziemlich zu einem großen Konglomerat.
Also ist der Fokus dann auch so ein bisschen flöten gegangen danach?
Danach auf jeden Fall. Das ist dann wieder so mit dem Album Hey ein bisschen mehr bei mir auf der Landkarte aufgetaucht. Weil Subway to Sally haben zwischendurch dann ja auch sehr viel experimentiert, ne, mit Bombast, mit Loops und Elektroklamotten und weiß ich nicht was allem, was mich da nicht so 100% erreicht hat. Und natürlich haben sie auch mal so eine Phase gehabt, wo sie stellenweise sehr kompakte Songs nur noch gemacht haben, die so in bester Single-Manier nach 3, 3,5 Minuten durch sein sollten. Und naja, ich weiß nicht, das hat mich zur damaligen Zeit nicht so erreicht. Aber ich kann sagen, das letzte Album, Postmortem, hat mich wieder so richtig gekriegt, das weiß ich noch. Hast du vermutlich dann aber gar nicht gehört.
Nee, Postmortem habe ich mir tatsächlich noch ein, zwei Mal angehört, weil ich dann doch neugierig war. War da dann auch ganz gut abgeholt tatsächlich. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und du hast gerade so einen Punkt gesagt, der hat mich am Anfang, ich bin ja dann in das Album ja dann eingestiegen, also 1995, du hast den Sound und das Independent-Ding ja gerade angesprochen. Das hat mich ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen verstört, so nach 30 Jahren.
Also, jetzt kann ich vollkommen nachempfinden.
Sagen wir mal so, ich bin da eingestiegen. Wie gesagt, für mich persönlich ist es erstmal wie wenn ich eine Review für eine neue Platte mache. Während du ja da schon sehr, sehr tief auch im Thema unterwegs bist. Und ich habe mir das erste Lied angestellt, Krähenfraß, und alter Schwede, ich war erstmal, also die Produktionsmöglichkeiten vor 30 Jahren waren schon noch andere.
Ja gut, das ist halt so, ne? Also es klingt jetzt, das finde ich, kann man aber mit ruhigem Gewissen sagen, es klingt jetzt nicht wirklich schlecht. Ne? Also alle Instrumente sind gut zu hören und der Sound ist jetzt auch nicht verwaschen oder so. Also das ist schon ein sehr transparenter Sound, wie ich finde. Das ist mir jetzt beim nochmaligen, sehr intensiven Hören doch schon sehr deutlich aufgefallen. Aber natürlich merkst du, das ist halt basisch gehalten. Ne? Das Schlagzeug, das klingt sehr natürlich, sehr organisch. Also nicht, ne, wie heute irgendwie der Standard-Drum-Sample auf allem irgendwie drauf. Ja. Und alles am Rechner noch hingeschoben, damit es auch bloß hundertprozentig in Timing ist. Und auch die Gitarre klingt hier und da natürlich schon ziemlich schrömmelig, aber es war halt so, ne? Es ist so eine typische Mid-90er-Independent-Produktion, finde ich. Und das hat irgendwie auch einen sehr schönen Charme, gerade wenn man es jetzt heute hört, wenn man mal Post-Mortem im Vergleich hört, wo einem ja wirklich so Bombast entgegenkommt, ne? Und alles brachial klingt. Das ist schon, da muss man sich drauf einlassen können.
Absolut.
Und das war schon damals nicht leicht.
Das war, das war tatsächlich so mit auch die größte Herausforderung an der Stelle tatsächlich, weil, wie gesagt, du sagtest es gerade, Postmortem war ja halt wirklich so halt 2024 veröffentlicht, sag mal so der natürlich der moderne, das moderne Produktionskleid natürlich, während wir dann halt irgendwie gesagt 30 Jahre in die Vergangenheit springen und das ist ja gerade auch, was die Produktion, was die Tontechnik alles angeht, das sind ja Quantensprünge. Also selbst Bands, die heute ihren Kickstart haben, irgendwann die erste Platte machen, sind vom Sound in der Regel 30 Mal schon stabiler und satter unterwegs, als halt eben das als Debütalbum war.
So ist das. Ja, wir haben es vorhin schon gesagt, wir machen ein Crossover, das heißt, diese Folge ist zweigeteilt. Den Anfang machen wir also heute hier. Morgen gibt es dann den zweiten Teil und natürlich gibt es auch einen Grund, warum wir das jetzt zu diesem Zeitpunkt hier veröffentlichen. Heute, wenn das rauskommt, ist der 4. März. Wenn dann die Folge bei dir erscheint, ist der 5. März.
Genau.
Und dafür gibt es natürlich einen Grund, denn das Album ist tatsächlich am 3.3. erschienen. Also 1995. Also haben wir uns bemüht, das wirklich auf den Geburtstag dieses Albums zu legen. 3. März, ich weiß nicht, ob damals auch Karneval war, weil hier bei uns war ja gestern dann Rosenmontag.
Ja, Karneval ist auch so ein wildes Thema. Ich bin da ziemlich raus tatsächlich. Also, keine Ahnung. Da gibt's Leute, also alle Leute, die Karnevalisten sind, viel Spaß. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Stelle tatsächlich. Ich bin da so ein bisschen, okay, für mich sind das halt einfach, keine Ahnung, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. Sorry, Leute, an der Stelle.
Aber ja, kenne ich irgendwo, ja.
muss ja nicht jeder drauf steil gehen, gar kein Thema. Ja, ich würde vorschlagen, also zum einen, du hast es gerade erwähnt, genau das Crossover, der erste Teil, der jetzt hier entsprechend bei Metal Markus auf dem Metal-Podcast schon zu hören ist. Der zweite Teil dann morgen bei mir auf der Musiklaber-Allianz, auch auf den, ich würde mal behaupten, auf den gleichen Plattformen auch zu finden, auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform eurer Wahl. Und ich würde vorschlagen, wir starten mal so ein bisschen ins Album rein tatsächlich. Ich habe das jetzt tatsächlich so, ich bin so rangegangen, wie ich tatsächlich auch ein Album bewerten würde tatsächlich. Also würde sagen, lass uns doch einfach mal starten. Einen kleinen Hörtipp gebe ich noch mit an die Hand, denn wir sind ja momentan ein bisschen umtriebig, du und ich, Markus. Denn wir haben ja vor etwas mehr als vor 2 Wochen dann her, haben wir noch ein gemeinsames Ding gemacht. Allerdings in dem Falle war es kein Crossover, sondern ich durfte dich ja als Gast begrüßen bei der Vorreview zum Sacrosanct-Album. Das ist eine Progressive Metal Band, die ursprünglich hier aus der Nähe von Lingen und Europa, sag ich mal, also sprich 4 Bandmitglieder, 4 verschiedene Länder einfach, herkommen. Und da hatten wir uns auch sehr ausgiebig über dieses Progressive Metal Album unterhalten, was auch ganz gut weggekommen ist.
In der Tat, ja. So ist das.
Ich kann es euch empfehlen. Hört mal rein. Die Folge, ich muss jetzt gerade mal eben schauen. Ich habe die Folgennummern so ein bisschen durcheinander gekriegt, muss ich gestehen. Das ist die Folge 181 auf der Musiklaber-Allianz. Da könnt ihr dann mal reinhören. Da fachsimpeln wir zwei eine gute Stunde über eben dieses Album.
Und nunmehr fachsimpeln wir über 1995 und zwar über den Eröffnungstrack mit dem, ja, wie soll man das sagen, sehr interessant im Titel Krähenfraß. In der Tat. Also hau mal raus, was hast du dann gedacht?
Also wie gesagt, das Thema Produktionsmöglichkeiten haben wir gerade schon angesprochen. Ich habe mir natürlich das auch ein paar Durchläufe dann mir auch gegönnt. Und ich denke beim rein melodischen, denke ich wirklich an klassische Spielleute. Also tatsächlich vom Mittelaltermarkt, also auch ein bisschen im kleineren Rahmen gehalten, so wie Spielleute wie Irregang oder Sono Teutonicus in diese Richtung. Aber halt eben plus den Faktor E-Gitarre und Drums, die da reingepackt sind. Also die musikalischen Bausteine, die da entsprechend zusammengetroffen sind tatsächlich. Und ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber zu der Zeit war dieser Stil ja noch ziemlich neu.
Ja, das kann man ruhigen Gewissen so sagen.
Und so, und das finde ich, merkt man aber auch so ein bisschen. Also lyrisch, auch vom Textlichen her, ist der Song eher mittelalterlich verortet, also im Sinne von thematisch, aber auch so ein bisschen die Wortwahl, das ist so ein bisschen, ne, so, kommt aus dem Bereich. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, Krähenfraß als Intro-Song, ich gehe auf solche Themen ja auch ein, wie Intro-Songs, Titelsongs und sowas, so die Platzierung der auf einem Album. Weiß ich nicht, also mich würde es heute wahrscheinlich, wenn es jetzt rauskommen würde, würde es jetzt nicht besonders hooken, wenn ich ehrlich bin. Also da gibt's ich bin so ein Freund von, die erste Nummer auf einer Platte muss einfach mich direkt so ein bisschen packen, so ein bisschen mitreißen, die muss direkt so ein bisschen sagen, hey, pass auf, du hörst jetzt hier, keine Ahnung, eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde, ein richtig fettes, cooles Album. Und das hat mich da halt noch nicht so richtig, richtig gebissen im Endeffekt. Aber man merkt, dass man hier sich natürlich auch noch wirklich am Anfang des eigenen Schaffens befand. Das ist das zweite Album erst gewesen. Da wurde mit Sicherheit auch noch eine Menge ausprobiert. Gerade wenn man so eine Stilrichtung auch ein Stück weit mit erschafft tatsächlich.
Gutes Stichwort, wenn man eine Stilrichtung mit erschafft, dann müsste man ja erstmal darauf eingehen, wer zu dieser Stilrichtung denn jetzt überhaupt damals schon dazugehört hat. Natürlich hat sich das Besetzungskarussell bei Subway to Sally im Laufe dieser 30 Jahre immer mal wieder gedreht. Aber der gute Mann hinter Mikro, Erik Fisch, war damals hinter Mikro, ist er auch heute noch. Und neben seiner Tätigkeit am Mikro war er damals auch zuständig für den Dudelsack und für die gute alte Schalmei. Daran hat sich, glaube ich, auch bis heute nichts geändert. Also er darf so alles irgendwie bedienen, wo man reinpusten kann, würde ich mal sagen. Also, klingt jetzt ein bisschen despektierlich vielleicht, aber naja, du weißt, was ich meine, ne?
Ja gut, die Arbeitsteilung muss ja auch vernünftig fair bleiben und so, dass man es auch irgendwie darstellen kann, auch auf einer Bühne, sag ich mal. Das wird ja mit Sicherheit auch ein Thema sein, dass man sowas auch irgendwo ein Stück weit live wiedergeben kann.
Genau. Damals noch dabei, mittlerweile nicht mehr, die gute Frau Schmidt an der Violine, was sicherlich auch ein besonderes Merkmal von Subway to Sally war und auch immer bleiben wird. Die Violine ist omnipräsent in ihren Songs, also man kann sich diese Band ohne Violine nicht vorstellen. Frau Schmidt ist jetzt schon längere Zeit nicht mehr dabei, aber damals war sie es noch. Immer noch dabei ist aber, wie auch damals, natürlich Ingo Hanf an der Gitarre, also primär an der elektrischen Gitarre. Und dann natürlich die beiden Männer, die Erik Fisch immer tatkräftig mit Backup-Vocals unterstützen. Der gute Mann, der eigentlich, glaube ich, Michael Boden heißt, aber sich warum auch immer Bodensky nennt. Ich habe es nicht verstanden. Am Backup-Gesang und natürlich auch an den akustischen Gitarren. Und natürlich Simon, der genau das Gleiche tut, also auch Backup-Gesang macht und Gitarre spielt. Am Bass Sugar Ray Runge, auch ein sehr interessanter Künstlername, wie ich finde. Und am Schlagzeug damals TV oder TW, auch schon lange, lange nicht mehr dabei. Fopp den Dämon war er noch dabei und ab dann müsste der gute, wie heißt er, David Pletsch dabei gewesen sein, der auch mal bei Letzte Instanz interimsweise getrommelt hat. Das war damals das Line-Up, in dem dieses Album aufgenommen worden ist, welches ja nicht das Debütalbum der Band ist. Das Debütalbum heißt tatsächlich Album 1994, ist aber ja noch eine ganz andere Kiste. Also da habe ich auch nur mal rudimentär, würde ich sagen, reingehört.
In puncto Namensfindung waren die Jungs ja bei den ersten beiden erstmal so gar nicht so kreativ, bei den ersten beiden Platten.
Nee, das ist richtig, so gar nicht. Der Krähenfraß, ja. Ich weiß, was du meinst mit, ist schon ein ungewöhnlicher Opener, weil der knallt ja so gar nicht. Ne? Ich meine, gut, auf dem Album knallt generell relativ wenig. Der ist ja auch vom Tempo halt sehr zurückgenommen und er hat ja auch keinen so richtigen Refrain. Ne? Er hat ja keine sich wiederholende Textpassage, die immer wiederkehrt. Also klar, melodisch wiederholt sich da etwas, aber der Text wird variiert. Und ich weiß, damals hat mich das aber textlich sehr angesprochen, weil ich es unglaublich morbide fand. Und also was gab es sonst, wenn man noch relativ jung ist, also 15, 16 Jahre oder so, was kennst du an deutschen Texten? Also wenn es nicht gerade die Onkels oder die Hosen oder die Ärzte waren, ist deutsche Musik Schlager. Ne? Da singt man von Ich liebe dich und mein Herz schlägt und Hurra, Hurra, die Schule brennt.
Ja, allerdings.
Wenn dann jemand dir davon berichtet, dass zwei Krähen sich darüber unterhalten, welche Leiche sie denn jetzt wohl fleddern sollen, ist das schon eine sehr interessante Thematik. Und was ich schon jetzt sagen kann, ich fand es erstaunlich, wie aktuell die Texte auf diesem Album noch sind, obwohl dieses Album 30 Jahre alt ist. Also ich habe die Platte irgendwann mir morgens angemacht, habe irgendwie in der Küche rumhantiert und die ersten 5, 6 Songs liefen so und ich habe nur gedacht, meine Güte, also wenn du diesen eben altbackenen Sound nicht hättest, könntest du ohne Probleme auch, glaube ich, denken, dass lyrisch dieses Album in der heutigen Zeit auch entstanden sein könnte, weil da ja doch Themen behandelt werden, die heute genauso aktuell sind wie damals oder vielleicht sogar leider noch sehr viel aktueller. Denn ja, Krähenfraß, ja, was machen Krähen? Sie fressen Leichen, ne? Und Leichen von Soldaten, die irgendwo im Dreck liegen, weil sie für Ruhm und Ehre gekämpft haben.
Ja. Also das war erschreckend. Du hast es gerade echt treffend gesagt. Diese ähnliche Gedankengänge hatte ich tatsächlich, also bei einigen Songs so ein bisschen im Speziellen tatsächlich, aber es ist ja doch, wie du sagst, erschreckend aktuell und man kann natürlich jetzt böse sagen, gut, 30 Jahre, nee, hat sich nicht viel geändert. Das ist irgendwo ein Stück weit auch traurig, wenn man drüber nachdenkt.
Absolut, ja. Also ich finde den Song immer noch gut. Ich mochte ihn damals, ich mag ihn heute. Ich fand es lustig, als ich ihn angemacht habe, konnte ich ihn sofort mitsingen, obwohl ich ihn bestimmt, bevor ich es das erste Mal jetzt in Vorbereitung der Folge angemacht habe, habe ich dieses ganze Album bestimmt, ich würde denken, 10 Jahre nicht mehr gehört. Aber irgendwie war es im Kopf, trotz allem.
Ja, wenn man so die alten Schinken mal wieder auspackt, ne? Das ist dann, wenn man da lange Zeit vielleicht auch mit zu tun hatte und immer wieder und regelmäßig gehört hat, Das kommt wieder. Das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Also den Song mag ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Aber der Song, der jetzt kommt, das ist für mich eines der ganz großen Highlights von dem Album und auch generell der frühen Schaffenszeit von Subway to Sally, weil es war auch lange Zeit ein fester Bestandteil ihres Live-Sets. Die Rede ist von Grabrede mit dem Klammertitel inklusive Knochenpolka. Das ist dann so ein einminütiges Stück, das hinten noch dran geflanscht wurde. Warum auch immer, aber
es gab doch mal so eine Zeit, da waren diese Klammertitel total modern. Da hat doch jede Band, die ansatzweise was auf sich gehalten hat, irgendwie einen Songtitel mit der Klammer hinten dran gehabt.
Ja, ich glaube schon. Aber hier ist es ja halt wirklich nur, weil der eigentliche Song ist nach 3 Minuten vorbei und dann kommt eben noch diese Knochenpolka. Und ja, das ist ein alter Klassiker, die Grabrede, auch mit einem erschreckend aktuellen Text. Denn worum geht es in der Grabrede? Ja, letzten Endes um die Frage, was passiert denn eigentlich, wenn du am Ende tot bist? Ja, da passiert gar nichts. Dann bist du eben tot und egal, welchem Glauben du angehangen hast, es ist völlig egal. Wenn du tot bist, bist du tot. Egal, ob du dich aufs Paradies freust oder auf die Jungfrauen, die dich erwarten, es wird nicht so sein. Und ich finde es auch heute noch erschreckend, wie viel Wahrheit in diesen Worten drinsteckt. Weil der eigentliche Song, bevor dann die Knochenpolka endet, das endet dann ja mit der Textzeile Christ und Ketzer, Rastafari, Hindu und Schiit, du nimmst nichts mit. Und es ist so eine universelle Wahrheit.
Ja.
Also das ist ganz einfach so. Und von daher finde ich diesen Song großartig. Ich finde, er hat auch einen fantastischen Aufbau. Er startet ja sehr verhalten, nur mit Akustikgitarre und ja, über die Gesangsqualität von Erik Fisch könnte man sicherlich Ewigkeiten lang diskutieren. Ich habe irgendwann mal für mich selbst so rausgefunden, zu der Mittelalterszene gehört das aber irgendwie dazu, oder? So ein leicht kauziger Gesang, also etwas, was man im klassischen Sinne nicht als wirklich guten Sänger oder als wohlklingende Stimme bezeichnen würde. Also meine Mutter hat immer gesagt, das sind doch alles Bänkelsänger.
Jein. Also das würde ich, also zum Teil, ich sag mal, die bekanntesten Beispiele, da bin ich bei dir, ja. Aber es gibt auch Kombos, da sage ich, also die machen melodisch absolut, also eins mit Sternchen Material. Also ich sag mal, man kann böse behaupten, wenn sie die Klappe halten, geht's. Dann ist das richtig schönes Zeug. Und wenn er dann den Schnabel aufmacht, dann wird's schwierig. Aber es gibt auch, also es gibt eine Band, die mir da jetzt gerade direkt ganz, ganz, ganz weit vorne so ein bisschen im Kopf rumschwebt, die jetzt tatsächlich auch gerade ihr Comeback nach über 10 Jahren gefeiert haben. Das ist die Combo aus Memming, Vermaledeit. Die haben einen Wechselgesang aus weiblich und männlich und das ist extrem angenehm zu hören. Also da habe ich mal ein Positivbeispiel, dass es mal nicht so ist. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Haben jetzt gerade, wie gesagt, sind gerade zurückgekommen und da ist es mal positiv. Aber sonst bin ich bei dir. Also, wenn man sich beispielsweise Micha Rein anhört von In Extremo, der hat auch so eine charakteristische, schroffe, wilde Stimme dabei. Ja, bei Alea von Samo ist es, ja, hat sich ein bisschen gewandelt tatsächlich, finde ich. Da merkt man, die Stimme hat sich ein bisschen verändert. Aber ja, sonst doch. Kann ich durchaus nachvollziehen. Das hängt wahrscheinlich auch so ein bisschen damit zusammen, dass man sich erstmal die Stimmbänder richtig rausgeschrien hat, wenn man wirklich auch auf Märkten und eben auf der Straße gespielt hat.
Das mag sicherlich so sein, ja. Mir ist spontan aber auch noch eine Band eingefallen, wo es wirklich einen großartigen Sänger leider nur gab, weil die Band gibt es nicht mehr. Nachtgeschrei, falls du die kennst.
Nachtgeschrei? Okay. Nachtgeschrei, nee, kenne ich noch nicht.
Solltest du dir dringend mal anhören.
Okay, ja, ich bin ja für neuen Stuff immer zu haben. Also von daher bin ich ja mal direkt neugierig, was die Jungs so können. Ich bin ja direkt so einer, ich schaue ja dann direkt erstmal nach, was, boah, die haben 6, 7 Alben veröffentlicht?
Ja, wow. Waren sehr umtriebig und die haben auch, muss man auch sagen, Pech gehabt, glaube ich. Also bei denen lief es einfach nicht gut, obwohl sie Musik machen, die gar nicht so weit entfernt jetzt Schade. Von Subway to Sally wäre.
Interessant, interessant. Ja, muss ich mir mal aufs Radar holen, auf jeden Fall.
Ja, aber eigentlich ging es ja um die Grabrede. Was ist denn dein Statement zur Grabrede?
Die Grabrede, ja, tatsächlich, also wir haben das selber auf jeden Fall herausgedeutet. Das finde ich schon mal, das beruhigt mich auch schon wieder. Weil gerade in Sachen inhaltlicher Bedeutung habe ich mich auch schon in der Vergangenheit das ein oder andere Mal auch schon mal verrannt, muss ich gestehen. War dann auch höchst amüsant, wenn ich da, wo ich dann irgendwelche tiefgründigen Themen rausgelesen habe und am Ende des Tages ging es darum, ums Trinken. Okay, schade. Aber bei der Grabrede tatsächlich, wie gesagt, schlagen wir in dieselbe Kerbe. Ja, vor dem Tod ist jeder gleich am Ende des Tages. Du nimmst nichts mit, ob du arm oder reich bist, es ist pieps egal, ne, am Ende des Tages, ja, ne, man kocht am Ende nur mit Wasser und ob arm oder reich, die Würmer binden sich da so oder so irgendwann die Lätzchen um. Das ist halt mal so. Ne? Und ja, ich finde tatsächlich auch so ein bisschen die Entwicklung innerhalb dieses Songs ganz spannend. Also auch diese Tempowechsel teilweise mit einer Akustikgitarre, dann etwas schroffer im Rest. Da sind leichte punkige Vibes, habe ich rausgehört. Entweder Thema Stimme, ich weiß es noch nicht so genau. Und dann eben auch dieses ja, die Knochenpolka, dieses Drumgespiele, hat mir auch sehr gut gefallen. Das hat so ist eine kuriose Mischung. Es hat am Ende des Tages fast schon sowas Progressive-mäßiges in a nutshell sozusagen. So, weißt du, langsamer Beginn bis hin zum leicht kloppigen Ende dann hinten raus. Fand ich also ein sehr, sehr spannendes Songkonzept und fand ich eigentlich ganz cool tatsächlich.
Ja, das ist ja schön. Nachdem in deinen Ohren ein wenig, ja, nicht missratenen, aber auf jeden Fall unkonventionellen Start. Mit dem Krähenfraß.
Genau. Also. Ja, wir haben gesagt, unkonventionell, das trifft es, glaube ich, weil missraten wäre ein bisschen hart. Genau. Es war jetzt nicht schlecht, es war halt erstmal, man musste sich erstmal auf den Stil auch tatsächlich ein bisschen einschießen am Ende des Tages. Mir ist übrigens noch eine Sache aufgefallen, das ist vielleicht ein kleiner Spoiler aufs ganze Album Stück weit, aber das ist mir jetzt halt schon die ersten beiden. Mir ist aufgefallen, dass extrem wenig Songs dabei sind, die einen richtig klassischen Chorus am Start haben. Auch der Songtitel per se wird wenig bis gar nicht in dem eigentlichen Song irgendwo bedacht, lyrisch.
Das stimmt, das ist in der Tat so. Also in der Grabrede fällt das Wort Grabrede nicht. Im Krähenfraß fällt das Wort auf jeden Fall, aber beide haben keinen klassischen Kehrreim, ne? Also einen Text, der sich wiederholt. Mhm. Und ja, ich weiß, was du meinst. Also ne, nicht, wenn du den Songtitel liest, weißt du, ach so, der wird dann irgendwie so Iron Maiden-mäßig 4-mal wiederholt, ne?
Ja, genau,
The
genau
das. The evil that men do lives on and on. Und das Ganze jetzt 4-mal. So ist es nicht.
Geiler Song, aber ja, schlecht. Völliges Gegenbeispiel zu dem, was wir jetzt hier gerade zu hören gekriegt haben, genau.
Spannend fand ich, dass du punkig angesprochen hast, denn in der Tat habe ich diese Assoziation bei dem Song gehabt, der jetzt als nächstes folgt, Song Nummer 3 mit dem Titel Arche. Mhm. Der hat aber auf jeden Fall einen echten Refrain. Also hier gibt es einen Kehrreim, der auch wirklich wiederkommt. Aber du hast recht, auch hier kommt der Titel Arche überhaupt nicht drin vor.
Ja, also ist wirklich wie eine Kapitelüberschrift am Ende des Tages eigentlich so. Wie wenn man ein Buch lesen würde.
Das ist richtig. So, eben bei der Grabrede habe ich angefangen. Jetzt darfst du gerne mal deine Gedanken zur Arche zuerst in den Ring schmeißen. Ich bin schon sehr gespannt, weil ich weiß, der Song ist schon irgendwie speziell, würde ich mal sagen.
Der ist speziell, in der Tat. Hört sich jetzt gerade an wie die schlechte Werbung. In der Tat, nein. Ja, der Song Arche. Ja, Bass und Trommelspiel zu Beginn. Dann kommt, setzt das Gefiedel so ein Stück weit ein. Inhaltlich finde ich es tatsächlich noch ein bisschen spannender, denn auch hier kannst du sehr, sehr viel auch Gesellschaftskritisches raushören. Wir sind wieder bei dem Thema, es hat sich in 30 Jahren nicht viel geändert in der Richtung. Wenn ich es mal zusammenfasse, würde ich sagen, ja, das Wasser steht uns bis zum Hals und steigt immer mehr. Das ist die Textpassage. Die Taube kehrt nicht wieder. Da kann man dann die Friedenssymbolik reininterpretieren. Auch, dass man sich gegenseitig kannibalisiert, passt auch so ein bisschen auf die Gesellschaft, so im übertragenen Sinne. Jeder ist sich selbst der Nächste. Ja, und tatsächlich, da habe ich sogar den Satz reingeschrieben in meine Notizen. Seltsam, es hat sich in 30 Jahren nicht viel verändert. Und das gibt der Song hervorragend wieder. Es ist insgesamt in dem Song auch viel Interpretationsspielraum. Also da kann man wirklich auch wirklich sehr, sehr viel drüber philosophieren, wenn man das drauf anlegt. Finde ich einen sehr spannenden Song. Wie gesagt, der ist leider Gottes genauso immer noch aktuell wie damals. Und den sehe ich aber vom Inhaltlichen halt ziemlich weit oben auch tatsächlich. Wie schaut's denn bei dir?
Ich weiß, damals, als ich ihn gehört habe, habe ich mir gar nicht so viele Gedanken über den Text wirklich gemacht. Weil mit der Überschrift Arche könnte es ja auch einfach, ne, so nach dem Motto sein, ja, da geht's halt um Biblisches, ne? Aber er hat an seiner Aktualität nichts verloren. Er war damals garantiert aktuell. Also 1995 war das auch ein Thema mit Frieden und ne? Das Wasser steht uns bis zum Hals und wird immer mehr. Und auch sehr schön, ja, wie der Song anfängt, ne? Mit Gewalt sind wir an Bord gegangen und haben den alten Mann gleich aufgehangen. Also nach dem Motto, der ja, uns eigentlich hier retten möchte, dem treten wir erstmal in den Arsch. Weil jeder ist sich selbst der Nächste und wir ziehen das jetzt einfach durch und wir fallen über seine Töchter her. Ne? Wir nehmen uns, was wir wollen, also wie wir es mit Mutter Erde schon immer getan haben. Und daran hat sich leider wirklich nichts geändert. Ich finde es irgendwie ein bisschen lustig, der Song hat einen vom Grundsatz tief traurigen Text, versprüht aber eigentlich eine sehr fröhliche Stimmung. Das ist so wanderliedmäßig, ne? Oder eben halt so eine, wie ich eingangs schon sagte, so eine punkige Attitüde kommt da irgendwie rüber. Aber trotzdem ja, passt das irgendwie zusammen, obwohl man ja eigentlich denken müsste, ja, du kannst ja hier nicht von Tod und Teufel und Tod und Verderben singen und dann, naja, was soll's. Aber genau so ist das. Wusstest du, dass es von diesem Song auch eine andere Version gibt?
Bis jetzt nicht, nein.
Live-DVD, da schließt sich wieder der Kreis mit, mein Gott, die sind kreativ, die DVD heißt Subway to Sally Live. Habe ich mir nicht ausgedacht.
Okay, hey.
Bin ich mir ziemlich sicher, dass sie so heißt. Ist von der Engelskrieger-Tour. Und als allerletzte Zugabe spielen sie eine Akustikversion von diesem Song, also nur mit zwei Gitarren und Gesang. Und das entfaltet dann eine sehr andere Atmosphäre. Also da kommt es wirklich so rüber, dass es so traurig ist, wie es in dem Text auch gemeint ist. Wobei ich es hier auch sehr spannend finde, ne? Weil den Text kannst du so locker so lalala mittrillern und denkst, was singe ich hier eigentlich gerade? Das Wasser steht uns bis zum Hals und wird immer mehr. Bald teilt ein leeres Schiff die Wogen und der Letzte macht die Lichter aus. Klingt jetzt gar nicht so glücklich, ne? Aber gut.
Ja, es kommt auf die Verpackung drauf an, dann auch irgendwo ein Stück weit, ne, was das Melodische in dem Fall angeht.
Aber ich kann auch sagen, es ist von dem Album definitiv eines meiner Lieblingsstücke. Auch heute noch. Als es angefangen hat, hatte ich irgendwie von der Melodie, wie du sagtest, ne, dieser Anfang mit dem Schlagzeug und Bass, hatte ich irgendwie direkt so ein Grinsen im Gesicht. Und als ich dann über den Text nachdachte, so, naja, so lustig ist das gar nicht.
Absolut, absolut. Ich finde es sowieso, die Stimme von Eric Fish, das finde ich auch sehr, sehr spannend. Die könnte tatsächlich auch wirklich in so einen Punk-Kosmos auch passen, habe ich so das Gefühl. Weil da muss ich sagen, in der Kombination, wo es gefühlt etwas punkiger war, da gefiel sie mir irgendwie am besten. Ich weiß es nicht.
Ja, ich weiß schon, was du meinst. Fällt uns zur Arche noch was ein, außer dass es ein sehr kurzer Song ist. Gerade mal 2 Minuten 50 geht er.
Das ist die Sprinternummer, ja, auf jeden Fall.
Weil ansonsten kämen wir zu dem Song, von dem ich weiß, damals fand ich den ganz, ganz furchtbar. Und jetzt beim Neuentdecken habe ich so ein bisschen gemerkt, also rein musikalisch ist das eigentlich eine verdammt interessante Nummer. Es geht um die Nummer Sommertag. Mhm. Und Tatsache kommt da im Refrain Sommertag vor. Ich kann ja mal starten, eben warst du ja dran. Also ich habe es eben schon gesagt, damals fand ich den Song nicht gut. Ich fand ihn sehr träge, sehr schwierig, bis ich dann irgendwann mal kapiert habe, aber genau darum geht's ja. Also es ist ja genau dieses, ne, dieses Gefühl der Trägheit, ob es jetzt wirklich nur am Sommertag liegt, weil es so heiß ist, aber also irgendwie geht's ja um den, hätte ich immer gesagt, darum, dass man sich nicht aufraffen kann, ne, dass man irgendwo ist und einfach alles ist furchtbar und man kommt nicht voran. Damals fand ich den Song nicht gut. Mhm. Jetzt beim Neuentdecken habe ich nur gedacht, das sind ja echt, also in Relation zu dem, was man bisher gehört hat, fällt das schon ziemlich aus dem Rahmen, weil da der Fokus gar nicht so sehr, finde ich, auf diesen mittelalterlichen Gefühl liegt. Das könnte auch ja eine normale, in Anführungsstrichen, Rocknummer sein, weil gerade auf der Gitarre geht da doch schon einiges ab, finde ich.
Ich finde insgesamt, also insgesamt, ja, es ist sehr, sehr ruhig. Ich bin da auch so freudig, auch da wieder so aufs Inhaltliche so ein bisschen bezogen. So, es ist ein schöner Tag, inhaltlich ein schöner Tag, aber irgendwie in Einsamkeit. Also ich habe da jetzt tatsächlich das eher da reingedeutelt. Da haben wir jetzt tatsächlich so ein bisschen zwei unterschiedliche Interpretationen davon. Dass, ich weiß nicht, bin mir nicht sicher, ob auch jemand vermisst wird. Ist jemand verstorben? Ist es eine Verflossene? Das geht nicht ganz hervor aus der Geschichte. Aber im Großen und Ganzen ist das so ein bisschen die, nicht die Leichtigkeit des Seins, sondern eher die Schwere des Seins in dem Bezug so ein bisschen. Und das bleibt auch die ganze Zeit eigentlich sehr, sehr ruhig, im Moll gehalten. Im Chorus hast du dann auch etwas, also der ist etwas lauter mit den Drums und so weiter so ein bisschen. Aber sonst, ja wie so ein Hitzetag bei 35 Grad im Schatten. Du willst dich nicht bewegen und es geht einfach völlige Melancholie. Und man kommt einfach nicht voran.
Genau. Und warum, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich finde, dieses Gleichnis halt ist granatenstark, oder? Sommertag und jeder versteht, was gemeint ist. Und du kannst den Song auch einfach nur als Beschreibung eines heißen Tags wahrnehmen und dir denken, ist das ein blöder Song, warum redet man denn darüber? Und wenn man drüber nachdenkt, merkt man, ach so, darum geht's ja gar nicht. Okay.
Richtig, da steckt sehr, sehr viel mehr hinter tatsächlich.
Also für mich eine große Neuentdeckung, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat mir jetzt beim Neuentdecken sehr gut gefallen, hätte ich selbst gar nicht für möglich gehalten.
Das ist ja das Kuriose, ne? Also wenn man vor vielen, vielen Jahren gewisse Songs oder gewisse Interpreten gehört hat, wir hatten es ja gerade eingangs schon gesagt, man hört das dann 10 Jahre nicht, man ist es sofort wieder drin, aber dadurch, dass man es halt vielleicht auch schon irgendwo schon eigentlich kennt und kannte, hört man plötzlich an anderen Stellen viel genauer hin oder so. Das ist genauso, wie wenn man, keine Ahnung, sich eine Serie schon zum x-ten Mal anguckt und man findet doch noch wieder ein Detail, wo du sagst, oh, da habe ich gar nicht drauf geachtet, das habe ich gar nicht gesehen. Und so ist das bei dem Musikalischen, also zumindest auch für mein leicht krankes Hirn so ungefähr, habe ich das recht häufig tatsächlich.
Und damit sind wir beim Song Nummer 5 mit dem Titel Auf der Flucht. Der kommt in der Tat nicht im Song vor. Und du darfst wieder das erste Wort haben zu diesem Song. Ich bin sehr gespannt.
Ich auch. Okay. Auf der Flucht, ja, knapp 5 Minuten lang. Also wieder eins der etwas längeren, vergleichsweise längeren Stücke, nachdem wir jetzt tatsächlich auch schon über eine Sprinternummer unter anderem auch gesprochen haben. Und hier geht's natürlich im Vergleich zu dem Song davor zum Sommertag. Da geht's definitiv etwas lauter wieder zur Sache. Ein flottes Tempo auch vom Beginn an. Und was soll ich sagen? Auch der Song passt leider Gottes auch in die heutige Zeit recht gut. Aufgrund der schwierigen politischen Lage rund um den Globus tatsächlich. Und man versetzt sich hier einfach in die Sorgen und in die Angst eines Menschen, der eben seine Heimat verlassen musste und einfach zusehen muss, wie er klarkommt am Ende des Tages. Inhaltlich, auch das ist ein Stück weit auch harter Tobak, der da ausgeteilt wird. Melodisch gefällt mir das Stück ziemlich gut, auch dieser Wechsel bei knapp 3 Minuten. Da ist so ein leicht orientalischer Touch noch mit dabei, das fand ich ganz wild. Und da finde ich aber so die Mischung aus dem alten, also alte musikalische Elemente und dem neumodischen mit den elektronischen Elementen und Drums und alles, da finde ich diese Mischung sehr gelungen tatsächlich. Das hat mir sehr gut gefallen. Und was mir da auch aufgefallen ist, zum ersten und tatsächlich auch irgendwie zum einzigen Mal, ich weiß nicht wieso, ich habe da eine Stimmähnlichkeit zum Marillion-Sänger irgendwo rausgehört von Eric Fischer.
Aber nur, weil der auch Fischer heißt, ja?
Nee, also einfach nur die Stimme, die Singstimme hat mich unfassbar an Marillion erinnert an dem Song. So Kaylee und Co., das war, da habe ich irgendwie, haben meine Synapsen was verdrahtet, keine Ahnung.
Und jetzt wirklich nur, weil der Sänger Fischer heißt, ja? Also der heißt ja auch Fisch von Marillion.
Okay, das war mir gar nicht geläufig, muss ich zu meiner Schande gestehen. Also es war jetzt nicht vom Namen, sondern wirklich von der Stimme.
Aber es ist funny Coincidence.
Ja, aber hallo, ey.
Nee, Tatsache, der Künstlername vom ersten Marillion-Sänger ist Fisch.
Ach, witzig. Ja, siehst du. Oh, glaubt auch keiner. Aber am Ende des Tages ist der Song auf der Flucht halt leider Gottes, wie gesagt, sehr aktuell, aber ich finde ihn inhaltlich und musikalisch doch sehr gelungen.
Das ist, glaube ich, auch wirklich so ein Wegbereiter für Songs wie Subway to Sally, sie auch später immer wieder gemacht haben, wo man wirklich die härteren Gitarrenriffs eben mit anderen eher mittelalterlichen Elementen anreichert. Also gerade eben die Violine und Co. Das ist, glaube ich, so eine Nummer, auch wenn Subway to Sally den nie zum Live-Klassiker gemacht haben, das ist ein Stück, das wirklich so diesen klassischen Subway to Sally-Vibe schon versprüht, wie man ihn auch Jahre später noch hören kann. Bin ich auch vollkommen dabei und du hast es schon wunderbar gesagt, aktueller als heute könnte dieses Stück wohl kaum sein, inklusive aller Diskussionen, die man rund um das Thema Flucht so führt. Wie war das immer? Ja, die müssen ja nicht flüchten. Warum müssen die das denn machen und verrecken dann so? Ja, die gehen bestimmt nicht, weil die Langeweile haben.
Büchse der Pandora. Ey,
du weißt, was ich meine, ne? Also
ja, natürlich. Ich verstehe hundertprozentig, was du meinst. Das ist sowas, wäre vielleicht mal Stoff für ein anderes Format Podcast. An der Stelle, weil da würde ich jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde erstmal so einen Rant drüber loslassen können. Das sind so diese Stammtischplattitüden, ja. Die dann, oh, hör auf, ich kriege schon Puls, meine Uhr sagt schon Stresslevel erhöht, hör auf.
Dann beschließe ich das einfach mal mit folgenden Worten einfach. Die Leute, die sowas dann sagen, sollten sich mal vor Augen führen, dass sie, auch wenn sie es selbst vielleicht nicht wahrhaben wollen, in einem sehr wohlhabenden Land leben und von Armut, von echter Armut, nicht mal den Hauch einer Ahnung haben.
So ist es.
Und dabei sollten wir es belassen, sonst bin ich bei dir, artet das hier auch von meiner Seite wahrscheinlich in einen sehr bösen Rant aus gegenüber all den Internethelden dieser Welt.
Das ist dann Material und Stoff für ein anderes Podcast-Format, vielleicht in irgendeiner Zukunft mal oder so. Mal gucken.
Vielleicht, wer weiß.
Wunderbar.
Ja, und dann haben wir schon Halbzeit, also zumindest was die Menge der Songs angeht, von der Spielzeit haben wir schon weit über die Hälfte dann hinter uns. Und es gipfelt nun auch im längsten Song. Witzig, ne? Song Nummer 6 dauert 6 Minuten und hört auf den Titel Requiem. Ich wäre wieder dran. Songtitel kommt in der Tat nicht vor, hat einen Refrain, aber auch ja, sehr kurz, ne? Und wie bei Subway to Sally zur damaligen Zeit halt auch üblich, das sind jetzt keine so Ohrwürmer im klassischen Sinne, ne? Das ist nichts, was du hörst und du bist sofort hooked. Also, wenn der Refrain zum zweiten Mal kommt, kannst du ihn nicht sofort mitsingen, wie jetzt hier bei der Band, die wir beide sehr mögen, Dominum, ne? Wo du den schon nach dem ersten halben Refrain weißt du schon, wie er weitergeht. Das ist hier ganz definitiv nicht der Fall. Requiem, ja. Da schließt sich so ein bisschen wieder der Kreis zum Opening-Track zum Krähenfraß. Requiem, ja, da gibt es Leute, die tot sind und die in Kriegen gefallen sind und irgendwo, ja, liegen. Und was passiert? Der Schnitter geigt sein Lied für diese Leute und man fragt sich ja auch, wofür sind diese Leute gestorben und warum? Und ja, aktuelle politische Weltlage oder allgemein die Lage, wie viel Tage Krieg sind es über 1000 auf jeden Fall Und es hat, das ist das Erschreckende daran, es hat nichts von seiner Aktualität verloren, aber in der öffentlichen Wahrnehmung ist das gar nicht mehr so, ne? Ach ja, Krieg da in der Ukraine, ja, ist ja nichts Neues mehr so ungefähr. Finde ich sehr erschreckend. Und von daher hat dieser Song mich auch wieder sehr, sehr nachdenklich gestimmt. So verdammte Axt, vor 30 Jahren hat jemand diese Zeilen zu Papier gebracht. Man hat einen wunderbar schönen, wirklich melancholischen Song daraus gemacht. Also nicht wie bei der Arche, ne? Trauriger Text und so punkige Unbeschwertheit vielleicht. Hier ist es wirklich eine sehr traurige Nummer. Ja, es ist keine richtige Ballade, ne? Also es geht zwischendurch schon ab, aber ähnlich wie auch Auf der Flucht hätte ich gesagt, das ist schon eine Nummer, die auch wieder diesen Subway to Sally-Stil, wie man ihn später hören kann, schon sehr weit ausgeprägt hat. Also ich finde die Nummer super, ist auf jeden Fall auch neben der Arche und der Grabrede einer meiner ganz großen Favoriten von diesem Album.
Ich muss gestehen, ich kann da fast nichts mehr hinzufügen, was du gerade alles schon erzählt gesagt hast tatsächlich. Ja, also es ist, man kann es als im ersten Moment eine Ode an das Totenreich, beziehungsweise an eben die Gefallenen, egal wodurch, aber schon halt eben auf diese kritische Art, wodurch diese Menschen gestorben sind, die unnötigen Arten und Weisen, was da eben einfach das verursacht hat am Ende des Tages. Die Mischung aus Gesangs- und melodischen Parts, auch etwas länger gezogen, finde ich auch sehr schön. Also mal kurz knackig zusammengefasst, du hast es ausführlich gesagt, bin ich bei dir. Also das ist auch ein sehr, sehr spannendes Stück. Auch vor allem, wenn man über den aktuellen, ja, historisch / aktuell, ja, geopolitischen Zustand sich darüber nachdenkt.
Das ist so. Und es ist der erste Song, würde ich mal sagen, auf dem Album auch, wo die Violine über eine weite Strecke wirklich mal eine tragende Rolle spielt. Der Song geht ja 6 Minuten. Und wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, bevor Gesang das erste Mal einsetzt, müsste weit über 1 Minute schon verstrichen sein, weil es ja erstmal ja einen verhaltenen Anfang mit quasi Violinsolo gibt, bevor der Song dann richtig Arsch tritt, wie man ja schön so neudeutsch sagt.
Absolut. Unfassbar leiser Beginn und dann kriegst du einfach so einen Gitarrenriff erstmal um die Ohren. Das war schon, Achtung, Themenwechsel tatsächlich, kurz mal im Song.
Aber nur, um dann wieder genau in das gleiche Thema zurückzukehren und Platz für den Gesang zu machen, der sich dann da drauf legt.
So ist es. Also, es sind, wie gesagt, nach dem anfänglichen, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen übertrieben gesagten Schock, den ich hatte, muss ich sagen, war ich doch echt tatsächlich dann durch die inhaltlichen, durch die textlichen, lyrischen Themen dann doch echt gehuckt, weil man sich halt eben auch schon vor 30 Jahren über sehr, sehr viele Themen Gedanken gemacht haben und eben, weil der Bezug zur heutigen Zeit halt irgendwie absolut 1:1 fast herstellbar ist. Das ist schon Wahnsinn eigentlich.
Das kann man mit Fug und Recht genauso sagen. Es ist wirklich Wahnsinn. Und es war mir wirklich überhaupt nicht bewusst. Also als ich dich gefragt habe, hey Kevin, sollen wir über dieses Album mal sprechen? Mir war zwar klar, welche Songs drauf sind, aber wenn du es dann wirklich am Stück mal hörst und dann gerade, also wenn wir jetzt in Plattendimensionen denken, jetzt diese A-Seite von der Theorie durch hast. Ich weiß, es ist mehr als die A-Seite, weil wir haben mehr als die Hälfte der Spielzeit hier hinter uns. Aber wenn du die erste Hälfte der Songs durch hast, ist das wirklich so, wow, das ist 30 Jahre alt. Also es könnte, und ich meine das vollkommen ernst, genauso gut in diesem oder im letzten Jahr oder von mir aus auch schon 2023 aufgenommen worden sein von der Themenvielfalt, die da drin steckt. Und es war ja immer eine glasklare Sache. Subway to Sally haben schon immer sehr kunstvolle Texte gehabt. Also irgendjemand hat mal so schön gesagt, ich glaube, es war Gilbert von Elvelon, Subway to Sally singen nicht über Metsaufen auf dem Mittelaltermarkt. Das fand ich ein sehr schönes Gleichnis. Das sind sehr kunstvolle Texte und das war auch ein Grund, warum ich Subway to Sally immer eine ganze Ecke noch mehr gemocht habe als diverse andere Mittelalter-Bands, auch wenn natürlich Saltatio Mortis so ganz aktuell auch sehr intelligente Texte haben, aber auf eine ja völlig andere Art und Weise, würde ich mal sagen. Also ja, da ist es ja eher so eine Knüppel aus dem Sack, ich sag's dir ins Gesicht, was scheiße läuft. Ja. Während Subway to Sally sowas ja sehr, sehr schön verklausulieren können. Also gerade, wenn wir jetzt noch mal kurz zum Ende dieser Folge den Bogen spannen zum Postmortem-Album, also ein Song wie Ich verkaufe Wunder, oder Wunder heißt er ja nur, Worum geht's wohl bei Ich verkaufe Wunder, kommt herbei? Jetzt könnte man sagen, was ist das für ein blöder Text? Ich verkaufe Wunder 1, 2, 3, so nach dem Motto, ja Leute, denkt mal drüber nach, was gemeint ist. Da erzählt euch jemand das Blaue vom Himmel herunter und ihr glaubt dem Herrn Trump. Oh, habe ich den Namen jetzt gesagt?
Upsala, so ein Upsi, uiuiui.
Wie konnte das denn passieren? Oder glaubst du, es geht um was anderes?
Scharlatanerie, ganz deutlich. Hängt den bösen Burschen an den Galgen.
Mindestens, in den Staub.
Ja, tatsächlich. Also Subway to Sally, muss ich ganz ehrlich sagen, wie gesagt, nie so richtig hundertprozentig mit intensiv befasst, war ich doch wirklich sehr positiv überrascht, schrägstrich auch echt ein Stück weit beeindruckt, was da eben inhaltlich los ist. Und das ist also nicht nur, wir hat mal eine andere deutsche Band gesagt, Opium fürs Volk, Scheiße für die Massen, sondern das ist schon was, wo du mal ein bisschen drüber nachdenken musst, was da eigentlich los ist, auch hinter den ersten Vorhang des Songs ein bisschen gucken musst.
Und ich weiß, es gibt Leute, die Subway to Sally genau deswegen nicht mögen. Die einfach wirklich sagen, das ist mir zu schwer, das ist mir zu verkopft stellenweise und ich kann es wirklich nachvollziehen. Das sind halt Dinge, das machst du nicht an, wenn du gute Laune haben möchtest. Also ganz bestimmt.
Das ist so, ja. Das ist so. Also gute Laune, Partymucke oder ich sag jetzt mal, wie du gerade gesagt hast, böse gesagt, nach dem Motto Metsaufen und hier Metstunden, Metnotstand im Märchenland, wie eins Feuerschwanz das gesungen haben, als Beispiel. So, Feuerschwanz macht auch, ich sag mal, schlägt in diese mittelalterliche Kerbe, macht aber halt was völlig anderes, weil es auf Partymucke ausgelegt ist. So, und da bist du halt bei Subway eher, deswegen sind die ja auch, wenn ich es richtig, Vorsicht, gefährliches Halbwissen, die sind ja auch gar nicht so weit weg von der schwarzen Szene, wenn ich es richtig habe.
Das stimmt.
Also so Richtung, die spielen ja auch teilweise hier, wie heißt denn dieses eine Festival noch? Hier WGT und sowas, ja. Spielen die, meine ich, doch auch. Also die sind da gar nicht so ewig weg von.
Das stimmt. Subway to Sally sind so irgendwie so Grenzgänger, würde ich sagen. Ne?
Das absolut.
Das ist nicht wirklich Metal, das ist aber auch nicht wirklich jetzt Gothic. Das ist auch nicht so richtig Mittelalter, das ist irgendwie so ein Hybrid aus allem und schon immer gewesen, also spätestens seit diesem Album.
Also sehr, 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 sehr spannend. Also kann durchaus sein, dass da meine Neugierde tatsächlich geweckt worden ist durch dieses, ja, ich nenne es jetzt mal Crossover-Projekt, weil doch, also wie gesagt, ich bin positiv, echt positiv beeindruckt.
Das freut mich zu hören. Und damit sind wir für die erste Folge am Ende angekommen. Das heißt, also wir sind jetzt in der glücklichen Position, wir nehmen jetzt gleich direkt nochmal weiter auf, also wahrscheinlich nach einer kurzen Pinkelpause, die können wir uns ja noch gönnen. Oder hier eine, keine Ahnung, Trinkpause sei uns gegönnt. Aber dann geht's bei uns direkt weiter mit den verbleibenden 6 Songs dieses Albums. Ihr müsst, wenn ihr das am Veröffentlichungstag hört, ja jetzt, boah, mehr als 24 Stunden warten, bis ihr weiterhören könnt. Oh mein Gott!
Alter Schwede, das ist ja nicht auszuhalten.
Ja, oder ihr wartet einfach, bis beide beide Folgen draußen sind und macht euch eine Playlist mit beiden Folgen. Dann könnt ihr es direkt am Stück genießen und habt dann ungefähr, würde ich mal denken, plus minus 2 Stunden Schwachsinnsgelaber oder geballte Fachkompetenz oder wie auch immer man das letzten Endes nennen möchte. Wie ich ganz gerne immer sage, jede Menge Nerd-Talk und Fanboy-Alarm.
Das hast du super schön gesagt. Teil 1, die A-Seite dieses Crossovers, nenne ich es jetzt mal, um bei der Halbzeit tatsächlich mal kurz zu bleiben. Erstmal für den ersten Teil natürlich bedanke ich mich schon mal für die Einladung hier bei dir in deinem Podcast.
Sehr gerne.
Und wir hören uns dann gleich in Teil 2 hier bei der Musiklaber-Allianz.
So ist das. Und verabschieden möchte ich mich an dieser Stelle mit einem Zitat, das ich vorhin schon einmal gebracht habe, aber ich finde es immer noch unglaublich passend. Zuvor vielen Dank an dich, Kevin. Es hat mir bis hierher sehr viel Spaß gemacht. Und
Dito, dankeschön.
Ich kann nur sagen, man merkt dir an, dass du wirklich am Anfang gedacht hast, was ist das? Und dann doch gemerkt hast, irgendwie catcht mich das aber doch. Trotz aller, nennen wir es mal, Unzulänglichkeiten, die das in der heutigen Zeit so mit sich bringt. Also die Produktion ist wirklich ein hartes Brot, das muss man sagen.
Absolut, absolut. Man muss sich darauf einlassen. Du hast es gesagt. Ich bin froh, dass ich es getan habe. Und wie gesagt, passt. Die erste Hälfte des Albums hat mich schon mal dann doch ganz gut gekriegt.
Wunderbar. Und darum verabschieden wir uns an dieser Stelle mit der großen Weisheit aus der Grabrede. Christ und Ketzer, Rastafari, Hindu und Schiit, du nimmst nichts mit. Dankeschön. Läuft bei mir.
Perfekt. Yes.
Sieht sehr gut aus. Gepegelt ist auch alles sehr schön hier.
Jo.
Sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Ja, sehr schön. Alles klar. Ja, dann hätte ich gesagt, fange ich gleich einfach an und ich quatsch erstmal und sag dann irgendwann Hi Kevin, ne? Und dann legen wir einfach los.
Genau, wie gehabt.
So, ich fange mal an, wenn hier bei mir 30 Sekunden steht. Kann ich mir merken.
Das ist gut.